Ja, klar, ich habe den ganzen Nachmittag auf dem Balkon gearbeitet. Bei dem schönen Wetter, die Sonne schien. Und entsprechend habe ich mein Notebook, mein Headset, mein Telefon, alles mit rausgenommen und mich da auf den Balkon gesetzt.
Geil, aber es war doch arschkalt.
Nö.
Ich habe zumindest auf dem Rad und meine Kinder auch gefroren.
Ja, weißt du, wenn du so windstill in so einer Sonnenecke sitzt, dann die Sonne hat zugeballert, ich musste mein Kapuzending ausziehen und habe nur im T-Shirt da gesessen.
Ich hab's gesehen. Stand's da
Ja.
oben. Ja, super.
Genau, und ich hab dich sogar aus dem Augenwinkel ranfahren sehen, aber ich habe dich nicht erkannt. Mit Helm und zwei Kindern. Ich dachte, du kommst dann irgendwie allein auf so einem Rennrad und das sah mir irgendwie eher nach irgendeiner Familie
Familienpartner.
aus.
Ja. Nee, eigentlich wollte ich aber im Auto kommen, aber wir sind dann doch mit dem Rad gefahren.
Ist doch sinnvoll,
Je
macht doch
nach.
Spaß bei dem schönen Wetter.
Ja. War entspannt, kam man nochmal raus, nochmal durch den Auwald gedüst.
Sehr gut.
Jo.
Wollen wir loslegen?
Kümmer, ab geht's.
Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky-Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen. Tim, wie geht's dir?
Mir geht's ganz gut. Ah, heute hast du mal angefangen. Sehr gut. Mir geht's ganz gut. Ich bin den ganzen Tag zu Hause, arbeite von zu Hause aus, versuche ab und zu mal ein bisschen Sport zu machen und parallel natürlich die Kinder zu bespaßen. Bei dir alles schön?
Ja, eigentlich ein ähnliches Szenario, würde ich sagen. Also die Kiddies sind auch da und meine Frau ist da und wir versuchen das Beste draus zu machen, würde ich mal sagen.
Ja.
Der gesamten Situation. Dass man nicht raus oder nicht so richtig raus kann, ist ein bisschen schade. Aber mal sehen, was das Wochenende gibt. Vielleicht mal eine Radtour oder so, wenn es nicht regnet. Irgendwas wird uns da schon einfallen.
Ja, das stimmt. Also wir waren jetzt am Wochenende auch mal draußen, sind in den Norden von Leipzig gefahren und haben dort wundervolle Natur entdecken können. Es war wirklich cool. Also wir sind irgendwie so, keine Ahnung, 20 Kilometer nördlich von Leipzig gewesen und haben dort wunderbare, naja, nicht unberührte, aber fast unberührte Natur vorgefunden.
Ja, Mensch, wenig Leute unterwegs wahrscheinlich bei der Situation.
Ja. Also war gar keiner, außer ein paar Hasen und eine hohe Herde Rehe.
Das ist doch sehr gut. Da freuen sich die Kiddies.
Ja, genau.
Ja. Ansonsten versuche ich, viele meiner Sozialkontakte nicht komplett abebben zu lassen, sondern mache den einen oder anderen Videocall oder benutze das Telefon.
Ja.
Also bin da auch viel in Gesprächen weiterhin mit Leuten, Familie etc., die jetzt vielleicht ein bisschen weiter weg wohnt, wo man perspektivisch wahrscheinlich nicht irgendwie kurzfristig auch hinfahren können wird.
Ja.
Und von daher alles gut. Das pegelt sich auch so ein bisschen ein. Man muss halt die Medien nutzen, die wir haben.
Ja, es funktioniert ganz gut. Ich habe mich gestern auch mit einem Freund per, was war das, WhatsApp-Videotelefonie zu einem Bier getroffen.
Ja,
War ganz
definitiv.
schön.
Ja, das kann man gut machen. Wir haben ja auch unseren Stammtisch, wie angekündigt, über ein
Ja.
Zoom-Meeting realisiert. Wie
Das
fandst du es?
war witzig. Ja, war witzig. War natürlich anders als sonst, denn wir hatten natürlich nicht alle das Gleiche irgendwie im Glas und konnten uns dann direkt darüber austauschen. Da besteht noch Luft nach oben. Da müssen wir wahrscheinlich mal eine Runde Samples vorher rumschicken, vor dem nächsten Mal. Aber so an sich fand ich es cool. Also wir hatten ja teilweise, ich glaube, der Hoffi und ich, wir hatten einmal den gleichen im Glas. Und das war ganz gut. Und ansonsten war es doch entspannt, haben wir doch einen schönen Abend gehabt.
Ja, ich fand das jetzt gar nicht schlimm, dass nicht alle das gleiche im Glas haben. Ich weiß auch nicht, ob das dann wieder zu viel Aufwand wird. So fasst man mal seine Samplekiste an und nimmt nicht nur die großen Flaschen. Das ist ja auch fein. Und ich sage jetzt mal von der ersten Viertelstunde, die es gedauert hat, bis alle sozusagen technisch auch bereit waren mit Client runterladen etc., die haben wir da investiert und ab dann war das ja wirklich richtig gut und auch lustig und
Ja.
war auch überschaubar. Man muss dazu wissen, wir haben mit 4 Personen das Ganze gemacht. Und das ist für eine Videokonferenz eine richtig gute Größe.
Total.
Na, da hat, da, also ich glaube, wenn du 6, 8, 10 Leute bist, dann gibt es Menschen, die reden fast gar nicht oder nur sehr wenig. Dann gibt es welche, die plappern die ganze Zeit. Dann wird sich automatisch auch mehr oder weniger oft ins Wort gefallen. Bei einer Runde von 4 Leuten kriegt man das gut hin.
Ja, und ich finde das ja bei uns schon teilweise schwierig, dass wir uns nicht ins Wort fallen und ausreden lassen. Da müssen wir uns ja schon Mühe geben. Bei 4 Leuten, das ging erstaunlich gut. Aber man hat dann auch gemerkt, dass zum Beispiel der Matze, der war dann ab und zu ein bisschen länger ruhig und hat eher zugehört, was ja auch in Ordnung ist. Und hat uns dann halt mal zugehört, wie wir gequasselt haben. Wie immer.
Ja, so kann man das sagen, genau. Ja, ich kann das auf jeden Fall empfehlen und wir haben ja auch gesagt, wir wollen das wiederholen.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob wir Samstag schon festgezurrt haben, aber wir haben auf jeden Fall gesagt, dass wir das irgendwie am kommenden Wochenende zumindest mal das Fenster wieder aufmachen dafür.
Ach ja?
Unabhängig davon, wer joint. Ja, haben wir ganz zum Schluss gesagt.
Okay.
Von daher mal gucken.
Ja.
Ist ja, wie gesagt, keine Pflichtveranstaltung. Ich habe das in dem Tool auch so eingestellt, dass man auch beitreten kann, wenn ich nicht dabei bin.
Ja.
Also, ob ich da bin oder nicht, dann können die Leute einfach rein und die Plattform nutzen. Unabhängig davon, ob ich das Ding starte oder nicht. Mhm. Das ist ja schon mal ganz gut.
Ja. Sehr schön. Ja,
ansonsten haben wir länger gesessen als gedacht. Ich hätte, bis 11 oder so, ne?
Ja, 23:30 war oder schon so. Recht lange, ne?
Ja, ja, war wirklich lange.
War cool, sehr schön.
Dafür, dass da jeder zu Hause in seinem Kämmerlein gesessen hat, hätte ich das gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, so 1, 2 Stunden sind wir durch.
Ja.
Aber nee, nee.
Und dabei ist ja auch was Witziges rausgekommen. Und zwar haben wir uns ja zu einer Flaschenteilung hinreißen lassen, indem wir uns gegenseitig ein bisschen gepusht haben. Und das Sample habe ich dir heute vorbeigebracht. Das heißt, ich bin mit dem Rad und meinen beiden Kindern zu Olli gefahren, der wohnt ja gleich ums Eck von mir, und habe ihm vor seine Tür 2 kleine Sample-Fläschchen gestellt, ohne persönlichen Kontakt. Olli stand oben auf seiner Terrasse, hat kurz runtergewunken und wir sind gleich wieder losgedüst. Und
genau, und ich habe den Tim gar nicht erkannt, als er mit Fahrradhelm und 2 Kindern da so angeradelt gekommen ist vom Balkon aus. Ich habe den schon gesehen, wie der die Einfahrt hochfuhr. Aber das hat nicht, also meine kognitives System hat ihn nicht als Tim identifiziert, sondern als irgendeinen random Papa, der da mit seinen Kindern rumfährt.
Weißt du, woran das lag? Ich habe mir...
Du hast einen Helm aufgehabt?
Ich hatte erstens einen Helm auf und ich habe mir das erste Mal seit Ewigkeiten meinen Bart komplett abrasiert. Ich trage gerade keinen Bart. Und ja, da sehe ich aus wie 12.
Ah, okay, das ist mir gar nicht aufgefallen, so also auf der Entfernung. Ich bin nämlich kurzsichtig, weißt du? Ich hab ohne Brille sehe ich das gar nicht. Ich sehe da halt einfach nur einen Typen auf dem Fahrrad mit 2 Kindern.
Okay.
Und da habe ich halt nicht, das habe ich nicht mit dir in Verbindung gebracht.
Okay.
Ja, von daher war alles gut. Als du dann angerufen hast und gesagt, du, ich stehe vor deiner Tür, ich dachte, hab den gar nicht gesehen. Vom Balkon runter und dann stehst du da mit deinen Mäusen. Ja, sehr gut.
Auf jeden Fall. Was ich dir vor die Tür gelegt habe, war und ist eine sehr interessante Abfüllung, finde ich. Wir hatten ja kurz drüber geschnackt und zuletzt kamen einige interessante Karl Ilas raus. Ich habe auf meinem Blog darüber geschrieben, von Kirsch Whisky gab es wieder so einen Single Cask Seasons, sehr, sehr dunklen, relativ jungen, 10 Jahre alten Karl Ila, der fantastisch war. Und jetzt hat man von anderen Bloggern und auch so aus dem Umfeld hier in Leipzig gehört, dass distillments.de einen Karl Ila rausgebracht haben. Und zwar mit dem schönen Namen Hinata. Und der ist noch jünger als der von Kirsch Whisky mit 10 Jahren. Der ist nur 7 Jahre in einem First Fill Madeira Fass gewesen. Und soll relativ gut sein für das Alter und für die Brennerei auch. Und den werden wir auf jeden Fall heute im Laufe des Podcasts noch verkosten.
Ja, ich bitte darum, ne, dass, wenn du den vorbeigebracht hast, müssen wir das auch tun. Du hast aber noch was mitgebracht. Das wäre ja eigentlich der ideale Starter, was ich hier in meiner Hand halte.
Ach so, ja, den muss ich mir erst besorgen. Den habe ich gar nicht dabei.
Wie dabei?
Ich muss ihn dann erst schnell fix holen, dann müsste ich einmal kurz los, aber das ist kein Problem, das kriegen wir hin.
Das würden wir nachher bestimmt mit einer Überbrückung durch mich hinbekommen.
Ja.
Aber da habe ich mich sehr gefreut.
Ja? Mhm. Okay. Ich habe den, letzte Woche war doch St. Patrick's Day und ich habe zur Feier des Tages einen Iren aufgemacht. Und zwar den Red Spot 15 Jahre. Aus der Spot-Serie, der älteste mit 15 Jahren und glaube auch der aus den meisten Fässern, nämlich 3. Der kommt aus Ex-Bourbon, Ex-Sherry und lass mich lügen, steht's bei dir drauf?
Port. Nee, Quatsch, Single Pot Still, nicht Port Still, Masala.
Masala, genau.
Masala.
Als drittes Fass. Da frage ich mich immer, wenn so viele Fässer verwendet wurden, war der Spirit so kacke, dass man den durch 3 Fässer jagen muss?
Warte mal, wurden da 3 Fässer zusammengekippt oder wurde ein Fass in 2 weitere Fässer umgefüllt?
Ja, das weiß ich halt nicht.
Weil, also das ist für die Iren nicht unüblich. Der Teeling Single Malt ist auch irgendwie durch 6 verschiedene Fässer
haben die benutzt. Ja, das stimmt. Aber der ist lecker.
Und der... was waren das noch? Ich habe letztens noch irgendwie, bin ich über einen gestolpert, der auch irgendwie 4-5 Fässer hatte.
Hm.
Der Bushmills 16 ist auch so einer mit 3-4 Fässern.
Okay.
Ja, also das ist für die Iren nicht so unüblich.
Ja.
Ich finde die Spot-Serie ziemlich cool.
Ja.
Ich habe den 2 oder 3 von den Green Spots probiert. Nicht den ganz normalen Standard, sondern die immer irgend so eine Weinfass
für Rotweinfässern.
Hm. Und den Yellow Spot 12. Den fand ich allerdings auch nochmal deutlich besser als die Green Spots ohne Alter. Der kostet dann allerdings aber auch schon irgendwie 50 Euro oder so.
Ja.
Aber auch ein Top-Ire. Yellow Spot 12, richtig gut.
Ja.
Deswegen habe ich mich da sehr gefreut und deswegen würde ich ihn natürlich heute auch gerne hier, bevor wir uns den Gaumen mit dem Kohl-Ila zerschmettern, würde ich schon gerne den Red Spot vorher mal probieren.
Na, pass auf, dann machen wir es so. Ich hole den schnell und dann machst du einmal kurz 2 Minuten den Alleinunterhalter für heute.
Bis ja, gleich. Ich versuch's mal mit dem Alleinunterhalter. Ja, diese Red Spot-Reihe, dazu muss man wissen, dass das keine eigene Destillerie ist, die irgendwie Red Spot heißt oder Spot heißt oder ähnliches, sondern das sind gesourcete Whiskys. Das ist eine Marke, die damit begründet wurde mit diesen Spots und die kaufen Fässer in der Regel von nicht genannten Destillerien ein, lagern die teilweise selber, machen damit noch irgendwas, finishen die, füllen das um, was auch immer, reifen das und bringen das dann unter ihrem Namen raus. Bei ganz vielen wird das genutzt, um die Zeit zu überbrücken, bis die eigene Destillerie Whisky abwirft, den man auch als Whisky verkaufen kann, also wo man größer 3 Jahre dabei ist und darüber hinaus auch noch weiterhin etwas Älteres abfüllen kann. Bei Red Spot weiß ich es gar nicht, ob die auch noch eine eigene Destillerie im Hintergrund am Start haben. Es ist aber so, dass es nicht viele Destillerien gibt, wo man Fässer kaufen kann. Die Wahrscheinlichkeit, dass das ein Cooley-Destillat ist, ist relativ hoch. Könnte noch ein Bushmills sein, die verkaufen auch ab und an Fässer. Middleton verkauft eigentlich gar nichts nach außen.
In den Spot-Sachen?
Ja, genau. Ich rede gerade über die Spot-Sachen. Ich weiß gar nicht, von welcher Destillerie die kommen.
Middleton.
Sind Middleton? Kann ich mir kaum vorstellen. Außer es ist eine Middleton-Marke.
Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen letztens, dass es Middleton ist.
Weil Middleton verkauft eigentlich keine Fässer an irgendwelche unabhängigen Markenträger. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Also es kann natürlich ein Middleton sein, dass die Marke Reds, also die Spot-Marke auch Middleton gehört.
Mhm.
Das weiß ich jetzt nicht. Also,
weiß ich auch nicht genau.
Aber normalerweise geben die keine Fässer raus. Bushmills gibt ab und an Fässer raus und Cooley verkauft ja ohne Ende Fässer. Das ist ja, die meisten Destillate sind Cooley-Destillate.
Mhm. Lass mich nochmal nachschauen. Genau, Middleton ist es.
Oh, steht
auch in der Base.
Okay. Sehr gut. Single Pot Still ist natürlich spannend. 50%, also in der Regel, die Hälfte gemälzte Gerste, die andere Hälfte ungemälzte Gerste. Dadurch nochmal ein sehr eigenes Geschmacksprofil im Vergleich zu den Single Malts oder zu den Irish Whiskys, die auch immer ein Stück weit Blend sind. So,
Da kennst du dich immer besser aus als ich. Also mit Irish Whiskies bin ich noch sehr...
Da redet hier, wenn überhaupt, ein Einäugiger mit einem Halbäugigen. Ne? Also ich bin da jetzt auch kein Experte. Ich weiß nur, dass das Single Pot Still eine Marke ist wie Bourbon oder sowas, die halt nicht außerhalb von Irland verwendet werden darf.
Ja.
Und die gilt halt eben für diesen irischen Whisky, der aus hälftig gemälzter und ungemälzter Gerste besteht.
Okay. Ja, genau. Auf jeden Fall vom Red Spot, also die Flasche macht schon was her. Ich habe sie gerade mal so wieder ausgepackt. Sehr schöne Dose, Metalldose, cooles Design. Die Flasche an sich, sehr wertig, schöner Korken, oben nochmal mit dem roten Punkt drauf, passt alles echt schön zusammen. Gefällt mir gut.
So, ich habe mir jetzt mal 2,5 cl ins Glas gelassen.
Ja.
Aus diesem wunderbaren Sample-Fläschchen, dass der so ein bisschen ziehen kann noch.
Ja, ich habe endlich ich bin mal auf der Suche nach coolen Glencairns und ich habe eins gefunden, endlich mit einem Eichstrich. Glencairns haben irgendwie nie Eichstriche
drin. Ja, das finde ich auch nervig im Übrigen.
Es nervt mich wirklich. Und ich habe eins gefunden, das hat keinen wirklichen Strich. Das hat hier 3 kleine Sterne, was aber in Ordnung ist. Es lässt sich relativ gut damit dosieren.
Also das heißt, du weißt, wie hoch du zu den 3 Sternen befüllst, um zu wissen, wie viel das dann ist. Oder steht jetzt ein Stern für ein CL?
Es sind 3 Sterne nebeneinander, sie bilden quasi eine Linie, da sind es 2 CL und dann gibt es nochmal 3 Sterne weiter oben drüber und da sind es dann 4 CL.
Okay.
Genau, also bin ich ganz froh. Vor allen Dingen hat mir meine Mutter geschenkt. Die war in Dresden im Laden Whisky und Genuss. Ah, das sind auch die große Messe in Dresden machen, die Jungs. Und hat mir ein Glas mitgebracht als Mitbringsel.
Mutti ist die Beste.
Ja, ist so. Sehr schön. Hast du schon mal deine Nase reingehalten oder willst du ihn erstmal atmen lassen?
Ja, wir können doch schon mal schnuppern.
Ich finde den extrem süß.
Ja.
Also von dem, was ich gerade so... Eieieiei, ja. Wie gesagt, ich habe den auch erst eine Woche offen. Hatte jetzt ein bisschen Sauerstoff in der Flasche, aber nicht wirklich viel. Aber es ist halt richtig, richtig ordentliche Süße, die hier rauskommt.
Aber auch eine sehr schöne, diffuse Fruchtnote. Mhm. Ich kann jetzt so auf den ersten Riecher gar nicht irgendwas direkt zuordnen.
Ja.
Ich würde sagen, so, was sagt man denn immer? Obstsalat oder so ein Kram, ne?
So ein Fruchtsalat, also, ja.
Es könnte auf jeden Fall, also es sind helle Früchte drin, es sind dunkle Früchte drin, es sind reife Früchte drin, es sind aber auch frisch zitronige oder zitrusartige Früchte. Mhm. So ein wilder Mix.
Ja, ich habe gerade ein bisschen so eine unreife Banane dazu noch, aber gleichzeitig auch so tropische Früchte. Ne, so.
Ja, was ich habe, und das ist vielleicht etwas Ähnliches, diese unreife Banane, die so ein ganz bisschen schon Bitterkeit oder Alter überträgt in der Nase, so, ne? So ein bisschen. Ja. Ja, vielleicht wie so ein bisschen sowas, also eine unreife Banane ist ja dann irgendwie nicht süß, sondern so ein bisschen herb. Und diese Herbheit in der Süße, finde ich, man kommt hier noch so ein bisschen durch.
Ja, aber das meinte ich gerade so, dass, also du hast diese extreme Süße, aber gleichzeitig auch diese unreife Banane mit drin. Gefällt mir ganz gut. Also ich lasse noch mal ein bisschen stehen.
Ja, was mir fehlt, ist Getreide. Das habe ich jetzt gerade gar nicht in der Nase, aber es kommt vielleicht noch.
Ich habe aber so ein bisschen teigig ist er auch. Also
ja, bei mir ist momentan nur Frucht, aber das kommt vielleicht noch, wenn er noch ein bisschen steht.
Ja, also durch die Süße kommt so ein bisschen. Ja, Gebäck auf jeden Fall.
Gibt es den Red Spot momentan eigentlich, den 15er?
Also in Deutschland gab es den ja nie wirklich. Ab und zu mal so in kleinen Chargen in ein paar Shops zu Preisen verfügbar, wo ich mir gedacht habe, Alter, oh, ich glaube so 120 Euro für eine Flasche.
Ja, das ist schon eine Ansage, ne?
Jo. Ne? Und aktuell scheint es den zu geben, direkt bei der beim Inhaber der Marke Spot Mitchell & Son. Und da gibt es den in Irland zu bestellen.
Theoretisch. Okay.
Ja. Und beim Airport
in Dublin. Ich weiß gar nicht, Was wollen die dafür haben in Irland?
130 Euro.
Ja.
Fett. Ganz schön viel.
Mhm. Für 15 Jahre 46% ist das schon eine Ansage.
Mhm.
Die Iren haben generell wenig alten Whisky.
Ja.
Also die haben in der Vergangenheit längst nicht so zurückgelegt, wie das die Schotten tun, und haben auch nicht solche großen Fasslager aufgebaut, sondern das Zeug immer relativ jung rausgeballert. Und entsprechend gibt es halt einfach nicht mehr so viel alte Sachen, und deswegen sind die alten Whiskys auch so teuer.
Okay.
Wobei, ganz offen, da bist du ja bei dem Pricing von 130 Euro, da bist du ja fast beim Redbreast
angekommen. Also der Redbreast 21 kostet weniger, oder? Genauso viel.
Ja, ich würde sagen, so irgendwas zwischen 130 und 150 irgendwo liegt der, je nach Shop. Aber dann bist du auf jeden Fall in einer ähnlichen Liga, und da würde ich doch dann eher das Rotkehlchen nehmen, muss ich ehrlicherweise sagen. Auch selbst obwohl ich diesen noch nicht probiert habe. Aber das wäre mir von der Papierform her, glaube ich, schon, wäre das schon attraktiver für mich.
Ja, also ich habe für die Flasche nur 90 Euro bezahlt.
Ja, immer noch ein stolzer Preis, aber kann man auf jeden Fall machen. Wenn du überlegst, um die 100 zahlst du immer für irgendwie einen Iren mit 14, 15, 16 Jahren.
Ja.
Der jetzt nicht nur Bourbon-Fass ist.
Ja.
Sondern halt ein paar andere Dinge noch hat. Und aus der mittleren Distillerie gibt es eh kaum was. Wie gesagt, da gibt es nicht viel.
Ja.
In dem Alter. Es gibt den Redbreast 15 und es gibt den Redbreast 21 als Single Pot Still, und dann hört es ja schon fast auf.
Ja. Aber der 21er ist auch der Knaller.
Ja.
Also Redbreast 21 hätte ich mal. Also ich hatte eine Flasche, die war relativ schnell weg. Und der war dann noch günstig. Ich habe den für knapp 100 Euro bekommen. Bisschen mehr. Und jetzt überschlagen sich ja die Preise. Ich habe den letztens für 180 gesehen.
Den 21er?
Ja.
Ja gut, das finde ich ist auch wieder übertrieben.
Es kommt auf die Shops drauf an, ne? Also ist natürlich unterschiedlich.
Ja, also das ist auf jeden Fall, der Redbreast 21 ist eine Abfüllung, bei der es sich lohnt, mal ein bisschen zu recherchieren. Da ja. sind 50, 60 Euro Unterschied von Shop zu Shop jetzt auch keine Seltenheit.
Ja, das stimmt.
Also ich will jetzt gar nicht sagen, dass man jetzt immer dem Billigsten hinterherrennen soll, so ist das gar nicht gemeint, aber es macht dennoch Sinn, bei dem Riesenunterschied einfach mal zu gucken. Wenn man eh online bestellt und jetzt nicht einen festen lokalen Händler hat, wo man immer alles kauft, dann macht es mit Sicherheit Sinn, da ein bisschen zu recherchieren. Das sind jetzt nicht nur 3 Euro Unterschied.
Nee, das stimmt. Also ja, also bei solchen Preisen, da kann man echt mal gucken. Das stimmt auf jeden Fall.
Ja, ich würde mal probieren.
Mach das mal. Red Spot, wie gesagt, aus der Serie. Ich habe den das erste Mal probiert in Trebsen 2019 bei der Whisky-Messe. Und da war ich relativ begeistert. Hat mir sehr, sehr gut gefallen damals. Wie gesagt, auf der Messe nur kurz einen Dram probiert und fand den aber durch seine Süße und gleichzeitig, naja, mit 15 Jahren eigentlich schon recht komplex. Hätte ich wahrscheinlich blind ein bisschen älter getippt. Hat echt Spaß gemacht und deswegen habe ich immer mal geschaut und irgendwann hat, ich weiß nicht, irgendein Shop, vielleicht war es hier in Holland, D12 hatte den wahrscheinlich mal im Angebot oder so, habe ich den relativ günstig bekommen und habe mich dann gefreut. Jetzt war er lange Zeit zu, der stand über einem Jahr oder so im Schrank und den habe ich, wie gesagt, in der letzten Woche zum St. Paddy's Day geöffnet, zur Feier des Tages. Olli, wie findest du den?
Also ein würdiger Vertreter für jeden nationalen Feiertag, würde ich mal sagen. Ich habe ganz zum Beginn einen leichten Stich. Das ist die Intensität dieser Single-Pot-Still-Destillation, die habe ich eigentlich immer. Die habe ich auch beim Redbreast, so, wo das kommt erstmal kräftig rein. Dann wandelt sich das in ganz viel Frucht, die aber dunkler ist als in der Nase. Dieses Potpourri wird jetzt abgelöst, so irgendwie von Kirsche, Pflaume, ja doch, vielleicht eher Kirsche, also die Kirsche ist am prägnantesten bei mir.
Rosinen.
Rosinen, genau, also Trockenfrüchte sind noch dabei, mhm, dunkle. Und dann geht das Ding komplett in so eine Milchschokolade, Marzipan, Süßigkeiten-Richtung.
Ja.
Und ganz am Ende hin hast du eine angenehme, leichte Bitterkeit.
Frisch ist er auf der Zunge, ein bisschen fast ja, minzig am Ende.
Genau, das ist das, was ich mit diesem Stechen meine. Ne? Also okay, dieses, das habe ich bei Single Pot Stills, die haben immer noch so einen kurzen Punch, so ein ja, was Frisches, was Minziges, mhm, was das nochmal so ein bisschen anhebt. Und aber ich finde das sehr angenehm, ich mag das.
Mhm. Wenn ich jetzt dran rieche nochmal, dann hat er für mich jetzt so ein bisschen was Nussiges auch.
Mhm.
In der Nase.
Also jetzt, wo du sagst, habe ich die Nuss natürlich auch.
Ja. Habe ich dir das schön in den Kopf gesetzt.
Ja.
Aber schön. Jetzt, also wie gesagt, nach dem ersten Schluck finde ich, es ist eigentlich immer so, auch beim Verkosten, ist die Nase nochmal sehr, sehr viel angenehmer. Es kommt nochmal dadurch, dass der Mundraum da schon benetzt ist, natürlich viel, viel mehr mit rüber. Kann man viel, viel bessere Aussagen nochmal treffen und so ein bisschen nochmal alles sacken lassen. Ist ganz angenehm.
Ja, und dieser Fruchtsalat, der verdichtet sich jetzt für mich auch sehr mit einer starken Vanille-Pudding-Komponente.
Ja, ja, Pudding ist gut.
Ja, so. Nee, toll. Super Teil. Kann man nicht anders sagen. Also vielen Dank dafür, dass du den vorbeigebracht hast.
Ja, gerne. Kleine Überraschung.
Schon mal ein Volltreffer.
Cool, freut mich.
Ja, was kein Volltreffer ist, ist unsere T-Shirt-Verlosung. Was ist denn da los?
Alles gut. Es haben sich inzwischen schon mehrere Leute auf dem Post gemeldet.
Ah, okay, gut. Weil, als wir das letzte Mal gesprochen haben, hast du gesagt, da hat sich keiner gemeldet.
Was ist hier los? Es war zwei Tage, nachdem ich das Ding hochgeladen hatte, hat noch keiner irgendwie den Podcast gehört. Also du musst den Leuten schon Zeit geben, den Podcast, also es war ja auch relativ weit am Ende und die müssen dann schon mal den Podcast zu Ende hören in einer ruhigen Minute.
Ja, deswegen mache ich das jetzt schon nach der Hälfte, weißt du, und sag jetzt schon mal, mach jetzt schon mal die Ansage hier, dann hört vielleicht noch jemand zu.
Genau, und ich habe heute kommuniziert mit den Leuten, die kommentiert haben, es waren drei oder vier, aber es ging ja vor allem um das Thema, was wir da angeschnitten hatten mit den Bundles. Da haben wir ein bisschen bei Facebook diskutiert. Es gibt Verständnis dafür natürlich. Auf der anderen Seite gab es dann Stimmen so wie, warum sollte ich was kaufen, was ich überhaupt nicht will? Ja.
Das ist ja der Punkt. Der Verkäufer will ja, dass du das kaufst.
Genau, genau. Und
der tiefere Sinn ist ja nur Umsatz für den Verkäufer oder dass er warenlos für dir, die sonst wie Blei im Regal liegen. Aber
genau. Aber ob das halt, wie gesagt, auch bei Whiskyflaschen sein muss, ist ja die Frage. Nö, und ansonsten habe ich ein Datum festgelegt und zwar gibt es noch Zeit bis diese Woche Sonntag. Das heißt, das wäre dann der, lass mich nachschauen, 29, nein, Sonntag ist der, welcher ist am Sonntag? Der 29., oder?
Ja. Das heißt, wenn diese Folge rauskommt, ist das T-Shirt schon verlost. Sehr gut.
Das wird so sein. wenn diese Folge rauskommt, wird das T-Shirt schon verlost sein. Okay. 29. Werde ich das bei Facebook bekannt geben. Du darfst dann das Ganze eintüten und zum glücklichen Gewinner schicken.
Du, eingetütet ist das schon. Das Paket liegt schon fertig.
Darfst du.
Du musst nur noch einen Adresskleber drauf machen.
Okay. Ja. Dann,
deswegen, also finde ich sehr gut. Hier an dieser Stelle, wenn ihr das hört, ist das T-Shirt schon durch. Herzlichen Glückwunsch demjenigen, der es bekommt.
Ja.
Olivgrün, Dramgood-Logo vorne drauf, XXL, also für Männer, nicht für Memmen.
Es muss auch nicht nur für Männer sein. Es ist Unisex.
Ja, XXL. Ne? Also dann eben für wahre Kerle und wahre Weiber sozusagen.
Genau.
Ne, ich will da nicht diskriminieren, da hast du recht. Für die schmalen Personen können das dann vielleicht als Nachthemd tragen oder so.
Ja.
Aber ein cooles Teil und da, wie gesagt, ich beglückwünsche denjenigen jetzt schon, der das gewinnt.
Sehr, sehr gut. Eine Frage kam und zwar, ich hatte es hier heute schon mal geschickt, würde ich das hier direkt mit einbinden. Einer dieser Kommentare hat uns erstmal, wir haben nochmal kurz drüber geschrieben, über die Sache natürlich mit den Bundles. Und er hat dann aber gleichzeitig noch zwei Themen aufgeschrieben. Und eins davon können wir heute gerne noch mit anreißen. Und zwar, ich weiß nicht, ob wir das überhaupt schon mal hatten, unsere persönliche Whisky-Story, wie wir zum Whisky gekommen sind. Was ist da passiert, dass wir auf einmal irgendwann Whisky getrunken haben und irgendwann angefangen haben, einen Podcast darüber zu machen? Olli, wann ging das bei dir los?
Es ist ja eigentlich immer die gleiche Story bei jedem.
Hä, gar nicht.
Also, doch, irgendwie schon, oder?
Also bei deinem Vater oder was?
Oft ist es ja so, dass man irgendwie in jungen Jahren Whisky und Cola und vielleicht noch einen Eiswürfel im Glas ineinander kippt und das Ganze in rauen Mengen in sich reinschüttet. Zumindest ist, glaube ich, das der Start für viele, 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 wenn man die fragt, wann habt ihr denn zum ersten Mal Whisky getrunken?
Mhm.
Und bei mir war das der Canadian Club Cola. Ein kanadischer Whisky.
Ja.
Und zwar gab es in dem kleinen Örtchen, wo ich aufgewachsen bin, da gab es eine Kneipe, die haben das mit den Altersbegrenzungen nicht so eng genommen. Da waren auch irgendwie nur junge Leute entsprechend drin. Und da gab es, das waren so halbe Longdrinkgläser. Das war so 2 cl und dann vielleicht nochmal mit 4 cl Cola aufgefüllt und einem Eiswürfel drin. Und da kostete ein so ein Ding 2,50 €. Also in D-Mark. 2,50 D-Mark, 2,50 €. Da hast du einen Zehner auf den Tisch gelegt und hast gesagt, Canadian Cola, dann hast du 4 so Gläser vor dich hingestellt bekommen. Dann hast du mit 2 oder mit 4 Leuten da gesessen und hat jeder immer eine Runde geholt, so nach dem Motto.
Ja.
So, das war, aber das war natürlich jetzt nicht der große Connoisseurs-Moment.
Hat dich das eher abgeschreckt oder fandst du das gut?
Was hat mich abgeschreckt?
Naja, die Canadian Club Cola. Fandst du die gut, weil billig? Oder fandst du das geschmacklich cool? Oder hat es einfach nur gekracht?
Nein, nein, das war ja schon das teurere Getränk. Also die Alternative war ja Apfelsaft-Korn oder Korn-Apfelsaft, je nachdem, wie man das bezeichnet. Da gab es dann 5 Gläser für 10 D-Mark. Also das kostete nur 2 D-Mark. Das war also aus dem gleichen Glas. Die beiden Short-Drinks gab es quasi in dieser Gastronomie.
Ja.
Und da Korn und Apfelsaft war jetzt nicht immer unbedingt mein Sweet Spot.
Okay. Und,
ja, wie gesagt, ansonsten hat man halt Bier getrunken oder sowas. Ne? Von daher war das schon das Angenehmste, was man da sich irgendwie holen konnte.
Okay, aber wann bist du von dem Mischen mit Cola zum Purgenuss übergegangen und wann hast du dir deine erste Flasche Single Malt gekauft?
Warum? Ja, ich habe in meiner Jugend irgendwann habe ich das große Glück gehabt, da sind wir umgezogen und was heißt Jugend? Da war ich 16, 17 so die Drehe und da haben wir neue Nachbarn bekommen, weil wir halt umgezogen sind. Klar, ich habe mal neue Nachbarn und direkt neben uns war ein Paar mit einer jungen Tochter und die waren beruflich durch die ganze Welt gereist, er Engländer, sie Deutsche und er ist ein Whisky-Fan und immer wenn der am Wochenende bei uns zu Besuch war oder man in der Nachbarschaft irgendwas gemacht hat und woanders bei jemandem war, es waren irgendwie so 4, 5 Familien, wo so immer so ein bisschen hin und her gewechselt wurde und man sich wechselseitig so getroffen hat, dann hat er immer eine Buddel Single Malt auf den Tisch gestellt. Das war 94, 95 so, die Drehe. Also schon ein bisschen her. Da war es jetzt in meiner Welt nicht üblich, Single Malt zu trinken, auch wenn es in dem Fall waren das so Glenlivet, Glenfiddich und so ein Zeug.
Ja.
Und ich erinnere mich auch als erstes an Glenfiddich, als ersten richtigen Single Malt, den ich pur allerdings aus dem Tumbler
getrunken. In Ordnung.
Es gab damals, das weiß ich noch, das waren so ganz gerade Tumbler, die so so ein ganz crazy Muster hatten. Also so Glasstift, so ganz verspielt, aber halt gerade ganz normale Standard-Tumbler so.
Ja.
Und aber kein Eis drin. Die wurden halt alle sozusagen straight getrunken. Und da hat man dann mit dann einen, 4, 5 ältere Herren, was heißt ältere Herren, die sind jetzt so alt wie ich, ne? Also ich so alt wie ich jetzt bin, waren die damals. Und damals habe ich gesagt, ältere Herren. Und ich dann halt habe dann da ab und zu gehockt, wenn ich nicht irgendwie mit meinen Freunden unterwegs war, sondern zu Hause war, dann habe ich mich halt dazu gehängt und habe dann auch den einen oder anderen Single Malt verkosten dürfen.
Ja, okay.
Und das war entspannt, ne? Das ist dann ja halt, du sitzt dann halt irgendwie in so einer Couchgarnitur mit irgendwie ein paar Leuten und trinkst dann über den Abend so einen Teil so von so einer Flasche und quatscht und das ist dir gut geht, ne? Das war schon cool. ziemlich gut. Ich bin dann, glaube ich, auch so ein bisschen wieder drüber hinweggekommen. Also ich habe auch, glaube ich, viele, viele Jahre gar keine Spirituosen dazwischen getrunken. Weiß gar nicht, woran das lag, aber da war das Thema auch irgendwie mal tot für mich. Habe mich dafür nicht mehr so sehr interessiert. Und das ist dann irgendwann vor ein paar Jahren wiedergekommen.
Mhm.
Und dann aber mit voller Wucht auch wieder bei dem, auch wieder, also initial auch wieder bei dem gleichen Nachbarn, also bei dem gleichen Freund meiner Eltern. Mittlerweile ist der über 80. Da war der, ich weiß nicht, ob der da Ende, er war wahrscheinlich damals Ende 70 oder Mitte 70 oder sowas, das ist ein paar Jahre her. Da saßen wir bei meinen Eltern, die waren da zu Besuch, ich war zu Besuch bei meinen Eltern und haben dann über Whisky philosophiert. Und da hat er uns halt, mich und meinen Bruder damals, zu einem Tasting eingeladen.
Mhm.
Ja, und hat er da aus seinem Kellerchen seinen Kram da rausgeholt und hatte so ein Line-up, ich sag mal, diverse Glenmorangies, diverse Glenfiddichs und diverse Johnny Walkers. Ne, also es fing so an mit Johnny Walker, ging dann über in, ich glaube, erst kamen die Glenfiddichs und zum Schluss die Glenmorangies. Ich bin mir aber nicht mehr so ganz sicher. Aber das war so irgendwie 8, 9 Flaschen. Und da haben wir richtig schön, richtig eine richtige Verkostung gemacht, auch mit ordentlichen Nosinggläsern und so, die der da hatte. Und ab dem Moment habe ich gedacht, das ist etwas, das möchtest du öfter haben.
Ja. Cool.
Und da ging das dann los.
Was war deine erste Flasche? Die selbstgekaufte? Oder selbst...
Die erste, also Flasche der erste, der erste selbstgekaufte Whisky war mit... Also das war noch zu meiner Jugend, also als ich noch jung war, ich sag jetzt mal mit 18, weil vorher durfte ich ja keinen kaufen, war ein Chivas 12.
Auch nicht schlecht eigentlich für einen Anfang so.
Naja, das war damals schon eine teure Flasche.
Ja.
Und da hat man eigentlich nur Spirituosen getrunken, die halb so viel gekostet haben.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich da irgendwie einen Kumpel mit beeindrucken wollte oder irgendeine Lady oder I don't know. Aber das weiß ich noch. Ja. Und bei dir?
Ich hab...
Man muss dazu sagen, der Tim ist irgendwie 1, 2 Jahre jünger als ich. Von daher fängt die Geschichte ein bisschen
später an. Genau 10 Jahre jünger als du. Aber bei mir war es so, natürlich gab es, weiß nicht, auf der Kirmes, auf irgendwelchen Partys, ich komme so auch vom tiefsten Dorf eigentlich in Thüringen, da gab es natürlich auch so diese typischen Sachen, weiß nicht, Wodka O, Whisky Cola und so weiter und so fort. Und ich wäre immer bei Wodka O geblieben. Also Whisky Cola fand ich so das Schrecklichste, was man überhaupt trinken kann, weil ich auch heute noch außer Cuba Libre alles hasse, was mit Cola gemixt ist. Es schmeckt mir einfach nicht. Deswegen ist es für mich in der Jugend so komplett dieses Whisky-Ding weggefallen. Habe ich auch nie getrunken, habe ich mich nie für interessiert und es lag wahrscheinlich auch daran, so schon wenn ich Bourbon gerochen habe, weil irgendwie bei uns gab es Single Malt, wo kannte ich gar nicht. Wenn, dann gab es Bourbon und das fand ich eklig in der Zeit. Aber jetzt ist es ein bisschen anders. Jetzt finde ich auch Bourbon interessant. Ich war dann Mit 17, 18 ein Jahr in den USA und bin 2006 wieder zurückgekommen und hatte noch ein paar Dollars im Portemonnaie und habe mir für die paar Dollars im Flugzeug tatsächlich eine Flasche Johnnie Walker Black 12 Jahre gekauft.
Boah, das ist aber richtig krachen lassen.
Ja, keine Kohle gehabt, so das letzte Geld rausgehauen. Und fand ich damals richtig geil.
Ist ja auch so ein klassischer, Flughafen-Whisky, Johnnie Walker.
Ja, ja. Und der, der hatte sogar ein Alter. Auf jeden Fall, ich das Ding gehütet wie mein Augapfel, fand ich total cool. Ja, hier, oh. Und dann irgendwann, ich habe den wirklich so ganz, ganz langsam getrunken und war total fasziniert zu der Zeit, was da aus der Flasche kommt. Fand ich ziemlich cool. Und dann die nächsten gefühlt 10 Jahre wieder gar nichts. Und ich bin dann, na nicht 10 Jahre, aber 5, sag mal 5, die nächsten 5 Jahre überhaupt keinen Angriffspunkt gehabt. Und mein alter Mitbewohner, ich bin dann nach Leipzig gezogen fürs Studium und mein alter Mitbewohner, der war sehr interessiert in alles oder in allem, was Kulinarik angeht. Essen, Trinken, alles Mögliche. In jegliche Richtung. Unter anderem hat er mir irgendwann, wir haben einen schönen Abend gehabt, haben gekocht und saßen dann noch ein bisschen beisammen und hat er mir einen Lagavulin 16 hingestellt. Und da war ich erstmal ganz schön geschockt und fand das aber ganz schön geil. Und da wollte ich irgendwie mehr drüber wissen und habe angefangen zu lesen. Habe dann im Internet ganz klassisch angefangen, irgendwie, was heißt klassisch, für mich dann so YouTube-Videos zu gucken und so weiter und so fort und habe mir dann zum Geburtstag Whisky gewünscht von Leuten und habe dann so die erste Flasche war, glaube ich, die ich mir selbst gekauft habe, ja, ich glaube ein Artback 10. Und dann
relativ... Mensch, da hast du ja aber gleich mal ganz schön auf die Kacke gehauen hier, ne?
Nee. Warum?
Mit dem Artback 10 die erste Flasche, nicht schlecht.
Artback 10 ich erste Flasche selbst gekauft und zweite Flasche waren Glenmorangie La Santa.
Ah, okay. Jetzt kommt das Zuckerschnäuzchen raus.
Ja.
Der ist ja auch toll.
Ja.
Also der La Santa ist ja wirklich eine flüssige Nachspeise.
Ja.
Toller Whisky.
Ja, ist echt lecker. Und das ging dann alles relativ schnell irgendwie. Ich habe dann, wie gesagt, an dem Geburtstag so ein paar Sachen geschenkt bekommen, habe mir dann irgendwann angefangen, direkt Gläser zu kaufen. Ein Jahr später wollte ich eigentlich fürs Studium nach Schottland gehen für ein Jahr. Es hat nicht geklappt, das Geld, was ich dafür angespart hatte, haben wir dann in Urlaub investiert und sind dann nach Schottland gefahren, haben dort Brennereien angeguckt und sowas. Das ging relativ schnell und dann, hat mich das irgendwie nicht mehr losgelassen. Ich habe irgendwie einen Schrank voller Bücher gekauft, das alles irgendwie gelesen, weil ich es interessant fand, auch einfach diese ganze Welt. Hatte das Glück, dass eine sehr gute Freundin von mir auch noch in der Branche gearbeitet hat, sodass ich da irgendwie tiefe Einblicke bekommen konnte, mal mit zu großen Messen, wo man so als Normalsterblicher nicht hinkommt. Also beim BCB in Berlin ist eigentlich nur für Fach Aussteller gedacht und auch für Fachbesucher und da durfte ich mal mit hin und das war ganz cool. Ja, und da war ich relativ schnell angefixt und ja, jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast über Whisky.
Ja, das ist finde ich aber auch irgendwo eine klassische Geschichte so, ne?
Ja. Also mich haben halt diese krassen Aromen am Anfang, so dieser, wie kommt dieser verdammte Rauch da rein? Ne, in Lagavulin 16. Das, also ich fand das total cool. Und da habe ich mich dann irgendwie, ja, das ging relativ schnell. Ich wollte dann mehr probieren, mehr verschiedene Geschmäcker erfahren und war da irgendwie relativ schnell sehr affin für und sehr, sehr empfänglich. Und ja, was ich aktuell auch noch als Problem habe, ist, dass ich sehr, sehr viel immer noch gerne probieren möchte. Und ich möchte aber nicht so viele Flaschen aufmachen, weil so schnell kann man gar nicht trinken. Und so viel sollte man ja auch nicht trinken. Deswegen, wie gesagt, Samples und so weiter. Aber manchmal hat man halt auch, wie gesagt, die Großflaschen. Und die werden bei mir einfach nicht leer.
Ja, das kriege ich schon hin irgendwann. Aber ich verstehe, was du meinst. Ich habe weißt du, ich habe eine Begrenzung, 9 Flaschen. Das wird auch nicht überschritten. Und es wird halt erst eine neue aufgemacht, wenn eine alte zu ist. Und wenn du jetzt irgendwie, bei 9 Flaschen muss man noch so ein bisschen gucken, dass man das ein bisschen austariert, dass man was mit Sherry offen hat, dass man ein Bourbonfass offen hat, dass man was Rauch offen hat, dass man eine Fassstärke, eine Trinkstärke und so. Also, dass man irgendwie so ein Potpourri hat. Und wenn du dann denkst, boah, auf die neue Flasche hätte ich jetzt eigentlich Bock, aber ich habe eigentlich ein vergleichbares Destillat eh schon gerade offen.
Ja.
Dann ist man immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich halte mich sehr eisern an diese Regel, was auch nur vernünftig ist, weil ich habe ja nun auch Gin offen, Rum offen, also immer maximal, also meistens nur eine Flasche oder zwei, aber Mezcal und Cognac und Armagnac und so. Irgendwo muss das ganze Zeug ja stehen. Ne? Also man will ja auch nicht übertreiben und entsprechend muss man das dann halt irgendwo begrenzen. Und es gibt auch noch Samples, wie du richtigerweise sagtest. Da kann man dann ja immer wieder auch mal was Neues probieren, ohne dass man gleich eine große Flasche öffnen muss.
Das stimmt.
Ja, aber ja, du hast, also es ist schon, die Gefahr besteht und das gibt es ja auch so irgendwie Leute, die haben dann irgendwie 100 Flaschen offen oder sowas, ne? Total wahnsinnig.
Ja.
Das kann man machen, wenn man einen Gastraum hat, aber.
Das wollte ich sagen.
Als Privatperson finde ich das schon irgendwie ein bisschen schwierig. Also wenn ich 100 Flaschen offen hätte, würde ich zumindest bei den lokalen Messen hier mir einen Stand machen und dann da ein bisschen was ausschenken, damit man da auch ein bisschen dezimieren kann.
Mhm. Definitiv, musst du irgendwie machen dann, ne? Also, ja, 100 Flaschen ist so viel. Also, ich habe die Grenze noch nicht geknackt.
Ja, ich meine, bei der, ja, wie gesagt, die 9 halte ich auch eisern, auch wenn es mich manchmal da in den Fingern juckt, aber das ist dann halt so, geht halt nicht. Da muss man sich disziplinieren.
Ich bin ein wenig drüber über die 9.
Ja, gut, das muss dann, ist ja meine Grenze.
Ja, einstellig ist gut, aber du hast ja dafür noch andere Sachen offen, das gleicht sich dann aus.
Ja, genau. Nee, also das ist, ich finde das angenehm, wenn man ein paar verschiedene Sachen in der Bar hat, wobei ich jetzt auch vieles nicht oft trinke. Ne? Ich bin jetzt zum Beispiel kein Rumtrinker, aber einen guten Rum da, wobei der bevorzugt zu Weihnachten oder zur kalten Jahreszeit entweder im Glühwein wandert oder mit ein paar Spritzern aus dem Wasserkocher zu einem Grog gemacht wird.
Ne? Also okay.
Pur rumtrinken ist jetzt auch nicht unbedingt so meine Welt.
Ich hab einen einzigen Rum da, einfach nur um einen da zu haben. Ist auch nicht so mein Ding. Wie gesagt, ich hatte das, glaube ich, schon mal erzählt, mein Bruder mag Rum sehr, aber ich komme da irgendwie nicht ran.
Ja, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Alles gut. Meine Frau trinkt gerne mal einen Gin Tonic oder so ein Kram, deswegen haben wir auch 2, 3 Gins offen.
Ja.
Muss man dann auch machen. Es geht ja nicht immer nur um mich.
Ja, Gin finde ich
von daher
ist eh gut. Cool. Gin ist ganz gut. Kann man ruhig mal haben. Kommt ja außerdem auch aus Großbritannien.
Ja, du, aus den Whisky-Distillerien dieser Welt, ne? Also darf man sich ja nicht vertun. Die ganzen Hersteller von Grain-Whiskys, die produzieren alle auch fleißig diesen ganzen Hendrix und wie heißen diese ganzen Gins aus?
Ja.
Die kommen größtenteils aus den großen Grain-Distillerien.
Ja.
Da wird einfach nur, wenn ich das richtig verstanden habe, ich bin kein Experte, aber da wird einfach eine weitere Destillation mit Botanicals gemacht und darüber halt dann eben der Geschmack des Gins auch eben mitbestimmt.
Genau, es kommt darauf an, es gibt auch diese One-Shot-Destillation, dass du halt das Ganze direkt so einmeischst und dann destillierst. Aber in der Regel ist es so, wie du es gerade erzählt hast, bei den Großen. Ja. Gin, ja, ist halt auch, ich finde es ganz interessant, viele Whisky-Genießer sagen so, klares Destillat, nee, auf keinen Fall. Naja.
Nee, das finde ich nicht. Ich mag auch Obstler zum Beispiel gerne. Es kommt halt drauf an, auf die Qualität.
Ja.
Also man muss sich, glaube ich, nicht mit also ob ich nun 5,99 Euro Obstler aus dem Lidl mir hole oder einen 5,99 Euro Whisky aus dem Lidl, da weiß ich bei beiden, was dabei rumkommt. Und warum soll ich beim Single Malt oder bei Whisky hohe Maßstäbe anlegen und das bei anderen Destillaten nicht tun?
Ja, das stimmt. Und
entsprechend bekommt man dann auch, wenn man einen guten Obstler kauft, dann kostet der halt eben auch irgendwie 20, 25 Euro oder da geht es los. Ja, und das muss man halt wissen und dann findet man auch tolle Sachen. Mhm. Finde ich.
Definitiv. Ich sag nur, was war das? Sizilianische Blutorange.
Ja, mit der konnte ich ja leider nicht so viel anfangen. Wie heißt die Distillerie nochmal?
Stählemühle.
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 Ja. Genau, die Lost Distillery für die ganzen, das sind ja nicht nur Fruchtbrände, der hat ja alles gebrannt.
Geiste vor allen Dingen.
Geiste, genau. Der hat ja aus allem irgendwie was versucht zu destillieren. Mhm. Ne, aber spannend. Nee, also von daher, da ist auch eine ganz eigene Welt, wo man, glaube ich, viel entdecken kann. Und auch da sollte man offen sein. Nicht nur im Bereich Whisky. Nichtsdestotrotz haben wir ja noch einen zweiten für heute Abend noch vor uns stehen.
Ja, den Hinata.
Hinata.
Ich hoffe, ich spreche das richtig aus.
Also Hinata. Es wird genau so geschrieben, zumindest wie du es gesprochen hast.
Ja.
A-I-N-A-T-A.
Ja.
Hinata. Und du hast dazu geschrieben, es ist ein Kohl-Ila. Steht denn auch Kohl-Ila auf der Flasche oder ist das ein Secret?
Ja. Hier steht Hinata Single Malt Scotch Whisky Distilled at Kohl-Ila.
Okay, also kein Secret?
Nein. Was hier draufsteht, ist First Fill Madeira und dann BRG. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Eine Fassart, die abgekürzt Barrel? Nee. Wäre mal interessant. Müssen wir mal nachfragen.
Ja, weiß ich auch nicht.
Bei The Stillmans in Markranstädt. Markranstädt heißt es ja ausgesprochen. Genau, ganz interessant, wie gesagt, 7 Jahre alt.
Ich habe den hier gerade eingegossen. Das Glas steht hier 40, 30 Zentimeter von mir weg und ich rieche den jetzt schon hier, den Rauch.
Ja?
Ja. Und der hat 60,2%. Ich brauche auf jeden Fall Wasser. Ich hole mir mal ganz kurz
Hol dir mal Wasser.
Kleinen Löffel.
Ich habe mir auch einen Schluck eingegossen. Ganz interessant, der Abfüller, stillmans.de, hat einige Whiskys schon abgefüllt. Also was heißt einige? Ein paar, sind gar nicht so viele. Und die haben aber alle durch eine super Qualität überzeugt. Und ich erinnere mich an einen sehr, sehr leckeren Lechig, Altmore, Glenn Rothes war, glaube ich, dabei. Wenn ich da richtig liege. Auch so ein paar Brennereien, die, wie gesagt, Glenrothes und Tobomori, beziehungsweise dann der Lechig davon, sind schon bekannt, aber auch, wie gesagt, Brennereien, die nicht ganz so bekannt sind. Kohl-Ila natürlich sehr bekannt, riesengroßes Teil jetzt, aber dafür, wie gesagt, jung. Und die Abfüllungen stechen zum einen durch ihre Qualität hervor und zum anderen aber auch.
Sag mal, liest du gerade irgendeinen Klappentext ab oder was ist da los?
Ich lese gar nichts ab.
Die Abfüllungen stechen durch ihre Qualität hervor.
Nee, gar nicht. aber was ich eigentlich
worauf hinaus wollte. Entschuldigung, das klang gerade irgendwie so ein bisschen so wie abgelesen.
Nee.
Alles gut.
Worauf ich hinaus wollte, sind die Labels, die immer cool sind. Keine Ahnung, wer die macht. Die sind aber immer so ein bisschen künstlerisch angehaucht, zeigen immer weibliche Darstellungen, also entweder ein Frauengesicht oder hier in dem Fall ist es jetzt eine Frau mit einem Rock und einem Bogen oder so in der Hand und dazu so ein Aquarell im Hintergrund. Sieht immer ganz cool aus. Schöne Labels, und aber insgesamt relativ schlicht gehalten.
Also es ist nicht so Pin-Up-mäßig, sondern es ist halt wirklich irgendwie schön gezeichnet, aquarellmäßig und genau.
Ja, also echt cool. Ja, sehen echt schön aus. Ich schnüffel mal. Ich habe noch nicht meine Nase reingehalten. Ich habe heute nur mal kurz, wie gesagt, als ich dein Sample abgefüllt habe, das Ganze in der Nase gehabt, aber auch
genau. Nicht so intensiv. Also der Mario, also der ist dieser Abfüller, thestillmans.de, der ist auf den Ostmessen immer vertreten mit seinem kompletten Repertoire. Das heißt, hier vor allen Dingen in Leipzig und in Trebsen. Der ist aber auch in Berlin auf wie heißt das Ding im Herbst? In Köpenicker Whiskyfest ist der immer. Und der hat sein tolles Line-Up immer dabei und es sind sehr, sehr viele gute Flaschen dabei, wie der Tim schon sagte. Ich habe noch nie irgendwo in einem Shop was von dem gesehen, ehrlicherweise.
Also in seinem halt.
Hm?
In seinem.
Also hätte ja, aber nicht, dass der jetzt irgendwo was rausverkauft oder sowas, dass andere Shops seine Flaschenlisten. Ja. Wenn man davon was, wenn man da was haben möchte, muss man eben auf die Seite gehen. Er hat auf jeden Fall da, glaube ich, nichtsdestotrotz, dass er das da über seine Seite vertreibt, einen guten Durchsatz und er hat immer neue Flaschen da und das ist schon toll, was der macht. Ja, entspannter also, Typ.
Definitiv, sehr cooler Typ. Ja. Was, glaube ich, da noch zu sagen ist, ist, dass es gibt auch noch Stillmans aus der Schweiz. Er arbeitet da, glaube ich, mit jemandem aus der Schweiz zusammen. Und deswegen bekommt er immer ziemlich coole Abfüllungen. Und zwar erstens die vom Waldhaus am See. Großes Hotel wohl, mit der größten Whisky-Sammlung der Welt. Die haben immer ganz, ganz coole Sonderabfüllungen von, ich glaube, Signatory Vintage. Da gab es mal diesen coolen Ockentoschen 1991 oder 92.
Ah, oh, der war toll.
Das Teil, also solche Sachen gibt es ja immer mal. Und das war ein Ockentoschen, hätte ich nie gedacht. Und der war durch das Fass wohl relativ rauchig.
Er hatte so eine richtige krasse Würze, ne?
Ja.
Untypisch für Ockentoschen.
Ja.
Völlig untypisch, ja. Ja.
Solche Sachen stehen da immer mit am Stand. Und dann gibt's, glaube ich, noch einen von seinem Geschäftspartner da aus der Schweiz, der hat auch ein Unternehmen, die unabhängig abgefüllte Whiskys rausbringen. Ich glaube TWCC, The Whisky Cask, was war das? Collection oder so?
Naja, genau, TWCC. Ich weiß aber auch nicht, was das heißt. The Whisky Cask und dann kommt noch irgendwas.
Genau. Ja,
ich glaube schon.
Und da hattest du letztens einen ganz leckeren im Glas, oder? War das nicht auch ein Ihre? Die Whisky Cask Company, genau, so rum
war's. Company. Ja, ja, einen alten Buschmilz.
Mhm.
Ich weiß gar nicht, 91 oder 93. Traumstoff. Muss ich ehrlicherweise sagen, das war der beste Ihre, den ich bisher im Glas hatte.
Echt?
Unglaublich, ja. Das Fass, was da, oder es gab zwei Fässer, die der Mario gebottelt hat. Wenn ich es richtig verstanden habe, waren das insgesamt 400 Flaschen, diese beiden Fässer. Und die waren weg, bevor er mit dem Finger geschnippt hat.
Ja.
Für einen Preis von 350, 400 Euro
pro Flasche. Er bekommt ja immer nur einen kleinen Teil nach Deutschland. Wie gesagt, hier der Whisky Cask.
Ja, aber das ganze Bottling war in ganz kurzer Zeit ausverkauft. Halt.
Okay.
Ja, also rausgebracht, der sagte, da hatten die selber das Ding noch nirgendwo announced, haben die Leute schon angerufen, weil die irgendwo gehört haben, dass da ein alter Buschmilz mit einer hohen Qualität abgefüllt wurde und so weiter und so fort. Das hat sich irgendwie wie ein Lauffeuer wohl verbreitet.
Okay, krass.
Und ja, er hat ja, als wir in Leipzig auf dem Whisky Weekend waren, auch diesen Kohl Ila schon angekündigt.
Ja.
Dass der kommt und dass der seiner Meinung nach hervorragend ist. Und
schauen wir mal.
Jetzt haben wir einen im Glas. Also ich habe auf jeden Fall eine krasse Fruchtigkeit.
Erdbeersahnebonbons.
Ich bin bei so einer Pfirsich Creme, aber so eine süße Pfirsichcreme irgendwie.
Kommt oder? Dazu, ja, würde ich definitiv unterschreiben.
Marmelade, Pudding, irgendwie so.
Ja.
Das erste Orange.
Kennst du noch, ich überlege gerade, wie diese Bonbons hießen. Erdbeersahnebonbons waren das. Und zwar waren die so getwistet, würde ich das jetzt sagen.
Also altdeutsch ein Strudel drauf
quasi. Ein Strudel, genau. Ich überlege gerade, wie die Teile hießen. Und daran hat es mich jetzt am Anfang direkt erinnert. Und der Rauch ist gar nicht so prominent.
Also er ist da.
Ja.
Aber es ist nicht so, dass jetzt in der Nase nichts mehr übrig ist, wenn man dann dran
ja, die Fruchtigkeit kann halt voll dagegen antreten, ne? Also es ist gerade so ausgeglichen.
Und wir reden hier über 60,2 Volumenprozent der Alkohol, ne? Also der hat richtig Pferdestärken.
Wenn man seine Nase wirklich ins Glas reinhält, und tief einatmet, merkt man das auch, ja, so eine gewisse Frische dadurch in der Nase.
Ja.
Aber kein Stechen, es geht. Scheint zumindest in der Nase recht gut eingebunden zu sein, der Alkohol. Ich mache mir trotzdem ein Teelöffelchen Wasser dran.
Ich kann mir auch nicht die 60 jetzt hier so auf die Zunge kippen. Ich finde, man merkt, das mag auch am Rauch liegen, man merkt aber auch diese Jugend nicht. Sondern es ist wirklich ein betörende Fruchtbombe hier. Mit, wie gesagt, so einem leichten Rauch, der da irgendwie mit drin verwoben ist, aber alles ganz toll austariert.
Mit Wasser wird der Rauch ein bisschen mehr und die Frucht ein bisschen dunkler. Was interessant ist, aber immer noch so, ja, jetzt ist die Sahne ein bisschen weg, jetzt kommt es mir ein bisschen vor wie immer noch erdbeerig auf jeden Fall. Aber eher so gezuckerter jetzt. Ein bisschen süßer, ein bisschen tiefer, ein bisschen dunkler insgesamt. Den Pfirsich, den unterschreibe ich dir voll mit. Der ist richtig reif auf jeden Fall. In der Nase.
Ja, und ich habe das Gefühl, auch wenn er noch jung ist, jetzt kriegt er auch so, man merkt so ein bisschen, die Eiche kommt durch, die Würzigkeit.
Mhm. Bisschen Mango.
Rauch wird ein bisschen stärker. Ja, du hast schon recht. Diese zuckersüße Frucht geht so ein bisschen zurück. Mhm.
Hey, 7 Jahre, ne? Aktives Fass. Hat auch ordentlich Farbe mitbekommen. Wenn ich mir die Flasche hier so angucke, die hat einen extremen Orange-Rotstich. Eine ganz tolle Farbe. Sieht aus, als wäre das irgendwie so ein Eistee-Pfirsich oder sowas.
Du hast doch den Red Spot bestimmt noch auf dem Schreibtisch stehen, die große Flasche. Ne? Halt die mal nebeneinander. Ich würde behaupten, die haben eine relativ ähnliche Farbe. Ja, der Red Spot ist bestimmt gefärbt.
Nee, ist er nicht.
Ist er nicht? Okay. Bei den Iren weiß man nie.
Die Dose nicht auf. Verdammt.
Lass die Dose nicht auf.
Warte.
Soll ich dann einen virtuellen Dosenöffner rüberschicken?
So, ich halte die mal nebeneinander.
Weil ich würde.
Ich schicke dir gleich ein Bild und ich mache ein Foto für euch.
Ja, also bei den Sample-Flaschen kann man es ja aufgrund der. Du hast mir die Samples in 2 verschiedene Flaschen abgefüllt. Da lässt man sich leicht trügen. Aber ich so aus dem. Wenn ich so auf die Flasche gucke, sieht das relativ ähnlich aus.
Ja. Es ist wirklich der gleiche Farbton. Du hast recht.
Und der ist mehr als doppelt so alt, der Kamerad aus Irland.
Ja. Und hat 3 Fässer gesehen.
Ja. Wahnsinn. Oder ist aus 3 Fässern, wir wissen es nicht. Aber Port und Sherry geben mir auch Farbe ab. Ich weiß gar nicht, ob Madeira so ein dunkler Wein ist. Keine Ahnung, ich habe noch nie Madeira getrunken.
Na, Madeira ist auch im Endeffekt das Gleiche, nur dass der halt geografisch geschützt ist. Und zwar kommt der halt aus von der Insel Madeira. Ist im Endeffekt das Gleiche wie ein Port oder wie ein Sherry.
Ja, aber wird der, also bei Port und bei Sherry gibt es ja helle und dunkle Trauben. Ist das bei Madeira auch so?
Das kann ich dir leider nicht sagen.
Okay. Ich weiß es auch nicht. Aber das ist so ein bisschen so wie so mit Masala oder so. Das sind so wirklich fast schon abseitige Getränke, die man, oder Liköre oder Spirituosen oder Starkweine, ist, glaube ich, der richtige Begriff dafür, die man ja eigentlich nirgendwo sieht. Also ein Port und Sherry sieht man ja auch mal öfters mal im gut sortierten Supermarkt, aber ein Masala oder so.
Ja, zum Kochen nehmen doch viele Leute Masala.
Kennen eher Leute, die Portwein zum Kochen nehmen, aber
ja.
Kann schon sein. Ich habe, wie gesagt, ich kann mich jetzt, wüsste jetzt gar nicht, wenn ich jetzt Masala kaufen wollen würde, ob zum Kochen oder zum Genießen, wo ich da jetzt stationär irgendwo hingehen kann. Also jetzt gerade ja sowieso nicht, aber wo ich normalerweise hingehen würde, um Masala-Wein zu kaufen. Ich weiß gar nicht, ob im gut sortierten Weinhandel sowas auch rumsteht.
Definitiv. Also, so, ja, doch. Glaube ich schon. Aber Masala und sowas ist, glaube ich, auch sehr in UK eher angesagt. Aber wie gesagt, Masala war jetzt beim Red Spot mit drin, genau. Bei unserem Karl Ila, dem Hinata, sind wir ja bei Madeira. Aber insgesamt können wir festhalten, das sind alles Starkweine, die aufgesprittet wurden, um die Gärung zu stoppen. Und kommen alle aus den südlicheren Gefilden, also Portugal, Spanien, Italien. Ich hoffe, ich erzähle keinen Quatsch. Hast du gerade gekostet?
Du, ich habe dir jetzt ehrlicherweise gerade gar nicht zugehört, weil ich hier
so in dem
Verkosten vertieft war. Ich habe gerade probiert. Sorry an der Stelle.
Kein Ding.
Ein ziemlich kräftiger für seine 60%. Ich habe die ein bisschen runter verdünnt mit einem Teelöffel. Von daher irgendwie drunter, aber immer noch sehr kräftig. Dabei aber auch total cremig und süß. Cremig, süß, der Rauch dazu, der schon da ist. Aber wirklich eine Öligkeit, eine Cremigkeit, unglaublich. Ich habe das Gefühl, der haftet mir noch komplett im Mundraum irgendwie. Die Würzigkeit, also der Rauch ist eher eine starke Würzigkeit für mich so. Mhm. Zumindest beim Verschmecken und im Abgang kommt dann der auch so ein bisschen so Aschigkeit, so ein bisschen kalter Rauch, aber angenehm. Also nicht viel, nicht übertrieben.
Boah, was hat denn der für einen Abgang für 7 Jahre? Alter, ja. Ewig. Mhm. Der zieht sich und zieht sich.
Und das, ich glaube, das ist diese Cremigkeit, weil der so ein im Mund halt so drin hängt und dann nicht rausgeht, mhm. weil er sich überall anhaftet und dadurch noch weiterarbeitet.
Krass.
Ne, also wenn du jetzt in ein Auto steigst und vielleicht nur ein CL getrunken hast, dann riecht die ganze Kiste nach 5 Minuten nur von deinem Atem. als hättest du da so ein Fass drin gelagert in
deinem Auto. Gefühlt, ja.
Also durch die, ja, ne? Also das ist echt schon.
Aber sehr schön.
Sehr intensiv.
Krass.
Und wirklich
fruchtig.
Dickes Destillat irgendwie. Ja, ja. Diese Sahnigkeit kommt jetzt, die du am Anfang in der Nase hattest, die kommt jetzt verdünnt auch dann wieder auf die Zunge. Cremig, sahnig, ölig. Ich weiß nicht genau, wie man das beschreibt.
Ja.
Aber so irgendwie in der Drehe.
Ja, ich glaube, cremig ist in Ordnung.
Ja. Also der sticht natürlich schon, ne? Also durch den Alkohol, finde ich. Also nicht so sehr im Geschmack, aber wenn du die Nase zu tief ins Glas hältst, dann na, da geht schon mal kurz was ab.
Naja, aber so, ich meine,
aber da steht
60,2 drauf. Wer da die Nase ins Glas hält, richtig tief, der ist halt auch selber schuld.
Ja, davon abgesehen, dass ich diese Schuld auch im Zweifel trage. Das ist halt dem Wunsch geschuldet, nochmal tiefer die Aromen einzusaugen, ne? Und dann hält man seinen Rüssel vielleicht noch mal ein bisschen zu tief ins Glas. Ist aber auch gar nicht schlimm. Das geht auch schnell wieder weg. Das ist halt nur so ein leichtes Aufflackern. Mhm. Und im Mund ist der sehr angenehm. Und also klar, wir reden hier immer noch über irgendwas 55 oder mehr Prozente. Ich kann es ja schlecht ausrechnen, wenn ich das verdünne. Aber immer noch ein sehr starker Whisky, was jetzt nichts für einen ungeübten Gaumen ist. Das können wir machen, weil wir sowas öfter auf der Zunge haben. Aber wenn man das nicht gewohnt ist, haut einen das wahrscheinlich irgendwie aus den Socken. Ne? Das muss man auch so sagen. Aber für diejenigen, die auch Fassstärken trinken, ist das für 7 Jahre ein sehr, sehr angenehmer Vertreter.
Echt cool.
Für einen Raucher mit 7.
Auf der Zunge voll bärig jetzt. Pfirsicheistee ein bisschen.
Pfirsicheistee habe ich immer ganz oft bei Westkork. Irischen Whisky, da habe ich mal so einen Pfirsich-Eistee-Moment. Den habe ich jetzt hier gar nicht, aber den Pfirsich habe ich auch, aber der Eistee ist nicht da.
Also ein bisschen doch, jetzt beim zweiten Schluck. Richtig. So am Ende. So
irgendwie so
bringt das leicht mit.
Pfirsich-Marmelade oder sowas oder irgendwie. Auch Pfirsich habe ich. Krass Pfirsich auf jeden Fall.
Jetzt kommt ein bisschen Orange bei mir dazu. Aber die Frucht steht voll im Vordergrund. Also der Rauch, der unterlegt das Ganze schön, gibt ihm ein bisschen mehr Tiefe, ein bisschen mehr Komplexität. Aber der steht nicht im Vordergrund. Hier ist echt die Frucht krass da. Schön. Aber ich sag mal so, 7 Jahre, 92 Euro.
Ja, und da sind wir wieder bei dem leidigen Thema, über das ich eigentlich schon gar nicht mehr reden will. Dass die Spirituosen, die im Beuteraster sind von uns, die spannend sind, interessant sind, dann halt auch immer entsprechend irgendwie nicht mehr für 30 oder 25 Euro zu haben sind. Mhm.
Und hier, wie gesagt, der Preis, ja, der repräsentiert einfach die Qualität.
Ja, nichtsdestotrotz ist das schon eine Ansage, ne? Also muss ich, also wenn man sich loslöst von dem Gedanken, dass ein Whisky mit einem gewissen Alter nur einen bestimmten Betrag kosten darf, ne? Das muss man ja machen irgendwie, dann kann man sagen, die Qualität rechtfertigt auch so einen Preis.
Ja.
Wenn man jetzt aber rein Papierformvergleiche macht und sagt, Kohl Ila, 7 Jahre, 90 Euro, dann kriegt man schon mal kurz
dann kriegst du total Herzflagge.
Denkst du, was ist denn hier los, ne? aber klar, das ist ein First Fill Exotenfass. Und es ist nicht nur ein Fass ist nicht nur der Fassname außen auf der Flasche drauf gedruckt, sondern der Whisky spiegelt auch 100% diese tolle, exotische First Fill Fassreifung Madeira wieder. Ne, das ist was Besonderes.
Ja.
Das ist auch richtig gut geworden in diesen 7 Jahren. Und dann kann man den auch mit dem Alter abfüllen und dann eben halt auch 90 Euro dafür verlangen. Das ist jetzt kein, also da muss man sich jetzt nicht, da muss man jetzt nicht sagen, so ein Mist habe ich zu viel Geld für ausgegeben. Das finde ich, glaube ich, nicht. Wir hängen, das ist ja auch mal so ein Problem. Wir fordern ja immer Jahreszahlen auf den Flaschen ein und Age Statement und sowas. Und dann sagen wir, aber in 10 Jahre alten kostet irgendwie 100 Euro, das geht aber nicht. Ne? Und oder wie in dem Fall 7 Jahre und 90 Euro.
Ja, das aber halt,
wenn es jetzt No Age wäre, dann würden wir darüber gar nicht diskutieren, weißt du?
Ich würde gerade sagen, stell dir mal vor, jetzt hier das Label wäre genau das gleiche. Da würde zwar eine Brennerei draufstehen, aber kein Alter, gar nichts. Genau. Hier steht ja drauf, destilliert am 19.09.2012, gebottelt am 6.12.2019. Sehr viel detaillierter geht's halt nicht. Höchstens noch, wer hat gerade irgendwie den Cut gemacht und so und weiß ich. Was ja cool ist, ne? Aber wenn jetzt, keine Ahnung, Artback das gleiche Ding rausbringt, ohne Alter für 150 Euro, diskutiert kein Schwein.
Ja, diskutieren auch Leute, natürlich anders. Ne? Nein, du hast schon völlig recht. Die Erwartungshaltung an die unabhängigen Abfüller ist immer noch, sie müssen billiger sein als die Originalabfüller. Das hat sich gedreht. Das liegt auch daran, dass die Fässer schwieriger zu bekommen sind, gute Fässer schwieriger zu bekommen sind. Wenn, dann kosten sie halt entsprechend mehr Geld. Und dadurch erhöhen sich da halt auch auf jeden Fall die Kosten für sowas. Du, alles gut. Ich will das, der Preis ist absolut viel Geld. Also 90 Euro sind erstmal viel Geld für eine Flasche Alkohol oder für eine Spirituose. In Relation zu dem, was man dafür bekommt, ist das schon okay.
Ja.
Nicht, wenn man jetzt Papierform guckt, sondern wenn man die Qualität des Destillats beurteilt. Das kann man, da ist 90 Euro fair. Ja. Also du kannst 30 Euro mehr ausgeben und hast einen deutlich schlechteren Raucher.
Auf jeden Fall. Ja? Und uns kommt ja zugute, ich habe die Flasche nicht alleine gekauft, wir haben die ja geteilt alle zusammen. Von daher.
Ja, ich meinte jetzt auch nicht dich als Person, sondern wenn man die halt kauft, ne?
Ja, ich weiß. Also
das ist ja sowieso, da sprichst du was Gutes an, das haben wir auch schon mal in irgendeiner Podi-Folge, ich weiß gar nicht mehr wann, aber schon mal ausführlicher diskutiert, dass gerade bei solchen Flaschen, wo man denkt, ach, ich will es mal probieren, brauche jetzt aber auch nicht unbedingt 0,7 Liter im Schrank, dann sucht man sich halt seine Truppenteile zusammen und bestellt so ein Ding und teilt das eben durch 2, 3, 4, 5, 6, 7 Leute. Mhm. Im Idealfall 7, das geht am besten auf, aber wenn es auch weniger sind, dann teilt man es halt durch 3, durch 4, das geht auch.
Ja, reicht ja auch. Fällt mir gerade ein, ich muss noch, es gibt glaube ich noch einen kleinen Rest, den muss ich noch in unserer Stammtischgruppe verteilen. Oder ich trinke es selber, weil es ganz schön gut.
Ja, das Schöne an unserem Stammtisch ist ja, dass die Menschen irgendwie vergessen, dass sie bei einem Samples geordert haben und dann irgendwie so entweder nach 3 Jahren kommen und fragen,
Nee, andersrum.
Ne? Oder man selber aufräumt und findet dann noch irgendwelche Sachen, die man eigentlich irgendwo mal versampelt hat. Hä, den habe ich doch schon längst verteilt. Wieso stehen denn hier noch 2 Sampleflaschen rum?
Genau. Und dann aber auch so schlau gewesen und einfach mal keinen Namen draufgeschrieben. Nichts. Einfach nur ein Label draufgeklebt. Ich weiß, was drin ist, aber wem das Zeug gehört, keine Ahnung.
Ja, zumindest bei guten Sachen kann man das so machen.
Ne. Lektion gelernt. Das Witzige ist aber dann, so die Leute, wo ich es noch wusste, für wem das ist, ne, die waren selber überrascht. Was? Echt?
Aha. Ja, das ist natürlich, also diese spätrömische Dekadenz, dass man nicht mehr weiß, was für Samples man bei wem, die ja schon bezahlt sind, auch noch liegen hat. Zeigt eine gewisse Sättigung, glaube ich, auch auf, die wir so haben. Aber nichtsdestotrotz, wir sind ja, das ist ja auch in der Natur der Sache, liegt das in dem Moment, wo wir heiß auf einer Abfüllung sind, wo die neu rauskommt, ne, wo wir das spannend finden, dann sind wir froh, dass wir bei so einer Teilung mit dabei sind und dann Haken dran. Dann weiß man ja, es kommt irgendwann und dann vergisst man das auch wieder.
Ja. Ne,
und dann irgendwann, wie jetzt beim letzten echten Stammtisch, wo wir uns gesehen haben, da habe ich 3-4 Sampleflaschen mitgebracht. Die habe ich bei mir noch im Schrank gefunden. Da wusste ich genau, die waren für irgendwie für einen Stammtisch. Ne? Und da mussten wir erstmal forschen, wer hatte denn da was bestellt und für wen war das und bezahlt, nicht bezahlt etc. War schon lustig.
Ab jetzt immer einen Namen drauf.
Ja, das habe ich gelernt. Gleich beim Schlachten. Ja. Die Flasche und abfüllen, gleich den Namen auf die Samplefläschchen.
Ja.
Alle müssen gleich bezahlen, das ist auch mal sehr sinnvoll.
Ja.
Dann kommt man da auch nicht mehr in. Kannst du mal gucken, ob du schon bezahlt hast oder sowas? Ich finde bei mir gerade wieder nicht, bla bla bla. Hm. Das ist dann ja halt entsprechend immer auch ein bisschen nervig.
Das stimmt.
Nein, also, aber die 10CL, die sind gut.
Lass sie dir schmecken.
Ja, definitiv. Ich werde wahrscheinlich davon noch was für meinen Bruder abfüllen, nochmal irgendwie 5 oder so. Aber damit der auch was sich über was freuen kann. Ja, gerade jetzt, wo man sich auch nicht mehr so sieht, muss man sich dann ab und zu mal was hin und her schicken.
Ja, das stimmt. Sehr schön.
Sehr gut.
Haben wir es für heute, wa?
Ja, ich denke schon. Ich habe zwar noch ein Thema auf dem Zettel, aber das würde jetzt auch wieder zu ausschweifend werden. Das
machen wir morgen dann.
Oder übermorgen.
Hast du das mitbekommen? Hier, wie heißt der? Wie heißt der Podcast? Fest und Flauschig von Olli Schulz und Jan Böhmermann. Der kommt jetzt täglich.
Och, wirklich?
Ja. Jeden Tag.
Oh nee, also ich hab mir so ein paar Folgen von denen mal auf langen beruflichen Autofahrten, wo ich alleine im Auto saß, mal angehört, aber ja, also so 1-2 Mal im Monat kann man sich das ja anhören, aber daily finde ich schon heftig.
Ich fand es ganz gut. Also ich höre das gerade immer mal, ist ganz angenehm. Muss man ja nicht jeden Tag hören, kann man aber.
Nee, deswegen wollte ich gerade sagen, ne, wenn du da Ball bleiben willst und jede Folge hörst, dann, aber ist ja gut für diejenigen, die jetzt irgendwie nicht jeden Tag hören, selbst wenn aus irgendwelchen Gründen da was ausfällt und das nicht mehr gemacht wird, hat man dann ja dann irgendwie 2000 Folgen dann nachher. Ja? Mhm. Von daher ist das ja nicht schlecht. Nein, da kann man ja so und so drauf reagieren. Ne? Der Whiskyhaus will jetzt auch noch mal wieder mehr machen. Hat er zwar schon öfter angekündigt, aber jetzt mit diesem Whisky-Dungeon Michael zusammen wollen die irgendwie wöchentlich ein Format machen, was eine Stunde dauert. Bin ich mal auch sehr gespannt.
Okay. Und kam jetzt irgendwie eins, ne? Habe ich irgendwie gelesen, der Michel, der hat.
Ich hab's bei mir in den News drin gehabt, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt.
Okay.
Habe ich noch nicht geschafft. Aber das soll jede Woche kommen.
Es ändert sich vieles. Also es kommen viele neue Sachen. Was ich jetzt heute gelesen habe, ist, dass Kirschwhisky, die haben jetzt so etwas wie ein Q&A auf Facebook. Das findet morgen statt und da werden Mike und André von Kirschwhisky Fragen beantworten. Okay, wenn ihr das jetzt hört, dann ist das natürlich längst Geschichte. Aber da bin ich gespannt, denn zumindest der André von Kirschwhisky ist kein unbeschriebenes Blatt, hat ziemlich viel Ahnung, hat selbst ein Forum gegründet und war früher selbst auch YouTuber.
Ich kann ihn ja mal fragen, was sein Lieblings-Single-Malt ist.
Das
qualifiziert einen dann gleich zum Vollidioten, sowas. Was ist denn dein Lieblings-Whisky?
Ich finde, die Frage ist ziemlich gut.
Ich finde die ziemlich bescheuert.
Olli, was ist dein Lieblingswhisky?
Das ist genau der Punkt. Darauf kann ich überhaupt nichts antworten.
Ja, okay. Das wird sehr philosophisch, denn ich glaube,
also je mehr... ich kann darauf antworten, aber dann sitzen wir jetzt noch 3 Stunden hier.
Oder? Ich glaube, je mehr man probiert, desto schwieriger wird diese Antwort. Und desto mehr wird man sich bewusst, dass es den einen nicht geben kann.
Nein, also die Leute, die auf der Suche nach dem perfekten Whisky sind, denen sage ich, okay, das ist für die Leber eine harte Reise, ne? Weil das wird nie aufhören. Ich bin das nicht. Ich kenne ja mein Beuteraster, ich weiß, was mir schmeckt. Und das tun viele Sachen. Von daher gibt's das für mich nicht so wirklich. Gibt halt sehr, sehr gute Sachen. Ich kann sagen, das war der beste Ire oder so, was den ich bisher mal im Glas hatte. Aber jetzt zu sagen, der beste Whisky.
Das wird es nicht geben.
Funktioniert so nicht.
Genau.
Gut, ein schönes Schlusswort.
Ja,
sehr gut. Mensch, fast gleichzeitig gesagt.
Ich raste aus. euch da draußen, heute haben wir das ganze Corona-Thema ein bisschen rausgelassen, was auch gut so ist. Wir wünschen euch trotzdem beste Gesundheit. Kommt gut durch die schwierige Zeit, die wir gerade haben. Hört immer fleißig Dram Good. Und wie gesagt, wir geben uns gerade Mühe, das Ganze jetzt eventuell sogar wöchentlich an den Start zu bringen. Aktuell ist es so, dass wir jede Woche eine Folge aufnehmen und die hauen wir dann auch jede Woche raus, beziehungsweise versetzt um ein paar Tage. Könnt ihr mal in den Kommentaren oder als E-Mail schreiben, ob es cool ist oder nicht, ob wir dann auch die Länge beibehalten sollen. Wir freuen uns auf jeden Fall und wie gesagt, alles Gute nochmal an den glücklichen Gewinner des T-Shirts.
Genau, und ich möchte nur Kommentare lesen, dass ihr das cool findet.
Nein, also bitte Tim, auch harte Kritik.
Nein, also ich meine das jetzt an dich, Tim. Du sollst mir nur die positiven Kommentare schicken.
Ach so.
Die können dich meinetwegen vollmüllen, aber ich möchte nur die guten Sachen.
Ja, prima. Ja? Okay. Nee, das ist in Ordnung. Wie gesagt, immer her damit. ob positiv, negativ, was könnt ihr besser machen? Wie gesagt, auch nochmal Dankeschön an die Kommentare, die jetzt zuletzt unten bei Facebook gepostet wurden unter unserem letzten Beitrag. Vielen, vielen Dank an euch alle.
Ja, bleibt gesund. Ciao, ciao.
Tschüss.